Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wenn es in diesen Zeiten den einen Bereich gibt, der von Banken, Fintechs, Neobanken, Neobroker gleichermaßen als absolut entscheidend für den unternehmerischen Erfolg angesehen wird, dann würde ich mit der Erfahrung aus 124 Podcasts mittlerweile sagen, das ist der Personalbereich. Klar, eine starke IT, unverhandelbar. Bockstarkes regulatorisches Setup, auch. Natürlich exzellente Produkte, nutzerfreundliche digitale Strecken, alles richtig. Aber wie man es auch dreht und wendet, am Ende hängt doch auch das alles an der Fähigkeit, gutes Personal zu rekrutieren und zu binden. Jetzt haben wir dieses Thema in allen Folgen hier immer wieder mal gestreift, Gäste nach ihrer Einschätzung zu dieser Lage gebeten. Aber eine richtige Tiefenbohrung, die haben wir noch nicht gemacht. Und die machen wir heute. Und zwar mit Calliope Minga, der Leiterin Strategie und Personal bei der DK Bank, also dem Wertpapierdienstleister der hiesigen Sparkassen. Mithin also ein Institut, bei dem, wie Minga auch selbst freimütig zugibt, nicht jeden Morgen viele Menschen hierzulande aus dem Bett springen und sich sagen, also ich möchte aber mal unbedingt bei der DK Bank arbeiten. Auf geht's. Hallo Frau Minga, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, freue mich, dass ich da sein darf.
Heute unser Thema Personal. Ein bisschen unterbelichtet bei uns im Finanzszene-Podcast, aber ein ganz, ganz großes Thema für Banken, Neobanken, Fintechs gleichermaßen. Ich steige mal mit einer eher persönlichen Frage ein. Sie kommen ja nicht originär aus dem Personalbereich, sondern haben vorher Strategie, Finanzen und Beteiligung geleitet. Wie kommt man denn da zum Thema Personal?
Sehr gute Frage. Tatsächlich hatte ich nie vorher daran gedacht, mich für den Bereich Personal zu interessieren. Habe aber das Angebot von meinem Chef bekommen, der gesagt hatte, damals war ich noch für Finanzen zuständig. Das begleitet mich eigentlich mein komplettes Berufsleben, also Finanzen, Risiko, das waren so meine Themen. Und als mein Chef mich fragte, möchten Sie nicht Strategie für mich machen, habe ich gedacht, Strategie, okay, ja. Und als er mich dann gefragt hat, möchten Sie Personal mit Strategie zusammen machen, habe ich gedacht, boah, das ist aber eine komische Kombination. Habe aber darüber nachgedacht und fand es total spannend, weil, also wenn Sie Finanzen gemacht haben, ist Strategie durchaus etwas Naheliegendes. So etwas wie Beteiligungen entsprechend auch, da brauchen Sie halt relativ viel auch Finanz-Know-how. Bei HR wusste ich das erstmal gar nicht, fand aber die Kombination spannend. Und habe mich dafür entschieden, das zu machen und habe jetzt festgestellt, wie gut es ist, wenn man Finanzen quasi im Hintergrund hat, wenn man ein solches Verständnis hat, durchaus in so etwas wie Business Cases denken kann und eine Strategie eines Hauses quasi kennt, versteht, vielleicht auch mit weiterentwickeln darf und dann auch noch für HR zuständig ist, da kann man halt relativ viele Dinge mitgestalten. Das ist so, und alles, also weil Sie das auch gefragt haben, alles, was ich in den letzten 20 Jahren eigentlich gelernt habe in Finanzenfunktionen, in unterschiedlichen Finanzenfunktionen, kann ich eigentlich ganz gut verwenden in HR.
Was war denn die größte Umstellung, wenn man einen Quereinstieg in Richtung Personal macht, was den Bereich angeht? Wo mussten Sie sich am stärksten anpassen? Oder wo wurden Sie am meisten überrascht?
Also die Vielfalt hat mich in der Tat überrascht in HR. Ich kannte HR oder Personalthemen eben als Führungskraft. Und was es alles gibt und woran man alles denken muss, das war schon überraschend. Und vielleicht, wenn Sie aus der Finanzen-Ecke kommen, da kennen Sie, erwarten Sie immer, da kommt irgendeine Regelung, ein Gesetz, ein EBA, RTS und so weiter. Sie verfolgen das immer. Und dann versuchen Sie, frühzeitig dran zu bleiben und vielleicht das eine oder andere an Lobbyarbeit zu betreiben. Das hat mich hier stark überrascht, dass das in der Arbeitswelt gar nicht so verbreitet ist.
Ich wollte Sie an der Stelle eigentlich
eigentlich fragen, ob sich etwas daran geändert hat, dass Personal früher in Bankführungsriegen eher Gedöns war. Aber ich frage ganz einfach mal, war das überhaupt früher Gedöns, die ganzen Personalthemen, so nach dem Motto, wir brauchen da jemanden, der das alles mal bearbeitet, Leute sucht?
Ich glaube, es war niemals Gedöns. Also das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Funktion. Also ich glaube, überall, nicht nur in der Bankenwelt, die richtigen Menschen zu finden, dafür zu sorgen, dass man Instrumente hat, diese richtigen Menschen auch wirklich zu behalten, diese weiterzuentwickeln, die Geschäftsbereiche dabei zu unterstützen, diese richtigen Menschen eben auch zu haben, die Anzahl an diesen richtigen Menschen. Also ich glaube, es war niemals Gedöns. Aber vielleicht ist es, wenn man über, habe ich genügend Kapital, habe ich genügend Liquidität, was passiert bei den Kunden, vielleicht ist dann das eine oder andere Thema kürzer gekommen, als es das wert gewesen wäre.
Wir müssen uns natürlich des Themas Fachkräftemangel, Mangel an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber, den sehr viele beklagen, gleich noch annehmen, und Sie müssen natürlich auch darüber sprechen, wie Sie das wahrnehmen für Ihr Haus, für die DK. Ich würde aber gerne mal nach Ihrer persönlichen Anekdote fragen. Gab es einen Moment, an dem Sie gemerkt haben, dieser Arbeitsmarkt, der hat sich fundamental verändert, der ist von einem Markt, in dem die Arbeitgeber eigentlich die Bedingungen diktieren, zu einem Markt geworden, in dem sich die Bewerberinnen und Bewerber in einer doch deutlich attraktiveren Position befinden? Hatten Sie da mal einen Moment?
Also einen besonderen Moment hatte ich da an der Stelle tatsächlich nicht. Ich bin ja schon relativ lange im Geschäft und habe durchaus auch unterschiedliche Phasen erlebt. Wir hatten schon mal Arbeitnehmermarkt. Ich hatte, ich glaube vor 22 Jahren oder so, da haben wir Kochkurse mit potenziellen Kandidaten gemacht.
War das so ein New Economy Boom 2000 ungefähr?
Genau, die Zeit, ja. Genau. Also insofern, wenn man so alt ist wie ich, da erinnert man sich auch daran. Also das ist jetzt nicht vollkommen neu. Und da hat man auch gesehen, dass sich das die Welt dann auch wieder verändern kann. Von einem Arbeitnehmermarkt sind wir dann tatsächlich wieder in eine andere Situation gekommen, wo dann überall wieder abgebaut wurde. Insofern muss man immer schauen, wo ist man jetzt gerade, wo befindet man sich gerade. Jetzt im Moment habe ich jetzt nicht den einen Moment, wo ich sage, oh, es wird jetzt schwieriger. Aber so im Zeitablauf. Sie sehen einfach, man kriegt für grundsätzlich etwas weniger Bewerbungen als früher. Es gibt manche Bereiche, da findet man deutlich weniger als früher.
Welche sind das?
Zum Beispiel IT. Zum Beispiel auch Bereiche, die sehr viel mit Regulatorik zu tun haben, weil eben alle Banken, alle Finanzdienstleister, viele Menschen suchen, die eben Regulatorik machen, Projekte machen, ist das entsprechend schwieriger. Und was ich schon erlebe, ist, dass dieser Moment, wo man früher gesagt hat, erzähl mir was von dir oder erzählen Sie etwas über Ihren Lebenslauf. Also wir müssen uns teilweise bei den Bewerbenden bewerben. Wir müssen darstellen, wer ist denn eigentlich die DK? Und haben dann die Möglichkeit eben zu sagen, dass wir eine solide Arbeitgeberin sind, dass wir eine sichere Arbeitgeberin sind, dass wir aber gleichzeitig eine super spannende Arbeitgeberin sind, dass wir sehr viel Innovation entsprechend betreiben. Und das musste man früher vielleicht alles gar nicht so erzählen. Früher hat man da gesessen und hat eben den Bewerbenden ausgefragt, und heute ist es mehr, dass wir deutlich mehr über uns darstellen müssen, um eben auch jedem darstellen zu können, dass wir wirklich eine attraktive Arbeitgeberin sind.
Sie hatten jetzt beispielsweise die IT und die Regulatorik erwähnt. Viele reden sich das ja schön, indem sie sagen, das ist eine Sache von Zyklen. Dann haben wir mal einen Mangel und dann irgendwann haben wir mal wieder viel zu viel in einem Bereich. Oder es kommt eine große Rezession und dann ist das ganze Thema Arbeitskräftemangel plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Kann man sich da mit der Hoffnung auf Zyklen rausretten, wenn man sagt, man findet im Moment kein geeignetes Personal?
Ich glaube, das kann man nicht tun. Wir finden durchaus geeignetes Personal. Wir brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber wir finden durchaus.
Alle Trainee-Plätze belegt gewesen?
Ja, Also wir finden wirklich, wir fangen sehr früh an. Also das ist vielleicht auch nochmal sehr wichtig. Man darf sich nicht ausruhen und sagen, naja, es wird auch schon eine andere Phase kommen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man anfängt und sagt, ich mache aufmerksam auf mich, also ich als Arbeitgeberin mache aufmerksam auf mich über sehr frühzeitig über Werkstudentenjobs, über Praktikanten, über Traineeplätze. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man Nachwuchs fördert im Grunde genommen, damit wenn auch jetzt auch die richtigen Skills, das ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht nur, ich suche ja nicht nur jemanden und kann heute besetzen oder morgen besetzen, sondern ich muss mir ja Gedanken darüber machen, was sind die Skills, die ich vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren brauche. Und da ist es sehr wesentlich, da frühzeitig anzufangen und tatsächlich schon bei Werkstudenten und Trainees zu starten, um in die Ausbildung zu gehen, um dann in diesen 3 oder 4 Jahren die Menschen schon bei uns zu haben und eben auch vieles bieten zu können, damit die Menschen auch bei uns bleiben wollen.
Hat es der Finanzdienstleistungssektor leichter oder schwerer als andere Branchen? Ich weiß, andere Branchen ist sehr allgemein formuliert, aber wie sehen Sie die Position des Sektors insgesamt in der Suche nach qualifiziertem Personal?
Ich finde den Finanzdienstleistungssektor ja super spannend und die Deka
müssen
natürlich
Sie,
ganz
müssen
besonders.
Sie. Was sollen Sie jetzt noch sagen?
Es ist super spannend, es ist einfach super interessant, aber ich denke schon, dass es bei, insbesondere bei jüngeren Menschen nicht mehr so ist, dass man dann sagt, oh, ich will unbedingt bei einem Finanzdienstleister starten oder ich finde es total cool, bei einer Bank zu arbeiten. Ich glaube, das war früher so, also in meinem Alter.
Mach doch was Richtiges, nach dem Abi eine Banklehre erstmal.
Genau, ja. So war das früher und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Also sehr viele, die sich in Nachhaltigkeit, in vielleicht auch so die ganz cool aussehenden Unternehmen wie ich will mal bei Google oder sonst irgendwas sein, das ist vielleicht heute so, aber ich würde sagen, verändert sich wahrscheinlich auch. Also Finanzdienstleister, man kann nicht allgemein über Finanzdienstleister sprechen, insgesamt vielleicht weniger attraktiv als früher. Aber worauf insbesondere auch die jüngeren Menschen, die ins Berufsleben kommen, achten, sie achten schon darauf, wo komme ich eigentlich hin? Was ist das eigentlich für ein Haus? Wie ist da eigentlich die Kultur? Kann ich da mich wirklich einbringen? Kann ich da wirklich mitgestalten? Kann ich mich weiterentwickeln? Kann ich da lernen? Wie sicher ist eigentlich mein Arbeitsplatz? Ist das ein Unternehmen, was gesellschaftlich sich engagiert? Wie steht dieses Unternehmen zu Nachhaltigkeit? Wie steht dieses Unternehmen zu Diversity? Das sind sehr, sehr viele Fragen und das ist nicht bei jedem gleich. Insofern finde ich, ist vielleicht schwieriger, aber wenn man eben auf all diese Aspekte gute Antworten hat, dann ist es leichter.
Ist Ihre Arbeit leichter geworden, seit die Fintech-Branche eine gewisse Schwächetendenz zeigt, um es vorsichtig zu formulieren? Aber da sind ja doch sehr viele Entlassungen über die Bühne gegangen. Frankfurt ist jetzt hier nicht so der Fintech-Standort, aber in Berlin, hat das Ihre Rekrutierung erleichtert oder ist das etwas, was keine Rolle spielt für Ihre Anforderungsprofile?
Ich würde sagen, das hat tatsächlich keine sehr große Auswirkung gehabt. Allerdings bei vielen Menschen, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt für die Entscheidung, wo gehe ich eigentlich hin? Und da, wo viele vielleicht so etwas wie, ich fange bei einem Startup an oder ich bin bei einem Fintech, dass man dann denkt, das ist total cool. Viele Bewerbende werden das wahrscheinlich auch lesen und sehen, was kann das führen, sodass ich glaube, diese Fragestellung, wie sicher ist mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin, werde ich auch übermorgen oder in 3 Jahren einen Job haben, Das ist etwas, wo die Menschen mehr darauf achten wahrscheinlich als bisher. Würden wir jetzt, haben wir jetzt haufenweise Menschen rekrutieren können aus Startups oder aus Fintechs? Nein, das haben wir, glaube ich, nicht.
Wenn Sie sagen, Sicherheit spielt eine große Rolle, ist das eine generationübergreifende Diagnose oder ist das eine, die stärker ausgeprägt ist bei älteren oder jüngeren Bewerberinnen und Bewerbern?
Ich würde sagen, das ist bei allen der Fall. Also auch bei Jüngeren.
War das mal anders?
Es gibt, ja, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, ob es wirklich schon mal anders war. Bei was wir jetzt erleben, ist Umfragen, wenn Sie diverse Studien sich anschauen, was ja über viele gemacht wird, da wird das Thema es ist eben nicht nur so, dass man dann sagt, oh, ich will unbedingt irgendwo anfangen, wo ich alles neu machen kann und gestalten kann oder so, sondern es ist tatsächlich sehr wesentlich diese Frage, ist das eine sichere Arbeitgeberin, ist es ein sicherer Arbeitgeber. Vielleicht ist etwas ein bisschen mehr als früher. Wir haben ja viele Unsicherheiten um uns herum. Ne? Wir haben Corona erlebt.
Das meinte ich mit, war das mal anders, weil das war ja durchaus ein Ereignis und man sagt, da hat es einen Shift gegeben. Leute genau. Wollen nicht mehr zyklisch in der Gastronomie arbeiten, sondern bei dem Arbeitgeber, der verlässlich dauerhaft eine Arbeit bieten kann und wo das nicht eine Frage von Wetter oder Besucheransturm oder sonst was ist.
Das
oder
Thema Schließung. Corona oder das Thema Unsicherheit, Krieg in Europa, das kann schon auch ein bisschen dazu führen, dass eben bei der Arbeitsplatzwahl ein bisschen mehr Sicherheit auch gefragt ist. Vielleicht auch das ganze Thema, was eben auch viele erlebt haben. Es gibt ja Branchen, bei uns war das Thema Homeoffice während der Corona-Zeit kein Problem. Wir sind innerhalb von kürzester Zeit auf 100% Homeoffice-Quote gegangen. Auch heute ist das etwas, was sehr viel von unseren Mitarbeitenden genutzt wird. Es gibt andere Branchen, da ist das gar nicht erlaubt worden oder ging vielleicht auch gar nicht. Und auch das ist so ein Aspekt.
Dreht das bei Ihnen auch wieder zurück im Moment? Dass man sagt, es gibt wieder doch einen höheren Anteil von Büro. Man geht wieder ein klein wenig weg von dem vielen Homeoffice, weil wir haben schon die Beobachtung gemacht, das ist ein großer Trend, gerade in vielen Banken, dass sie sagen, ja gut, wir haben das jetzt alles eine Zeit lang gemacht, aber jetzt wollen die Leute doch schon wieder häufiger ins Büro kommen oder sollen sich ein bisschen mehr vernetzen.
Wir sind als Haus eigentlich eher stabil. Also wir haben weder gesagt, und jetzt müssen alle unbedingt nach Hause und jetzt müssen alle wieder zurück. Wir haben versucht, eine große Flexibilität für unsere Mitarbeitende tatsächlich zu haben. Das wird entsprechend auch gut genutzt. Gleichzeitig haben wir schon immer wieder gesagt, dieses Miteinander, dieses sich treffen, sich sehen, das schafft einfach, oder auch so Momente, wo man sich in der Kaffeeküche mal trifft und einfach ein Gespräch entsteht und dann erfahre ich über etwas, womit Sie sich beschäftigen und Sie geben mir irgendetwas und ich entwickle eine Idee. Das sind so Momente, die einfach Kreativität fördern, wenn wir vielleicht ein Thema haben, was wir klären wollen. Es geht dann halt einfach alles viel besser, als wenn das einfach nur über dem Bildschirm ist. Und die Deka bietet die Flexibilität, bietet Möglichkeiten, eben weiterhin Homeoffice zu haben. Es gibt keine Ansage und alle sollen jetzt bitte zurück oder wir sollen mehr oder ja 60%, 70%, 80%. Das gibt es nicht.
Wie ist denn Ihr persönliches Bedürfnis? Sind Sie Präsenzfan oder Homeoffice-Fan? Wo ist Ihre Produktivität höher?
Ich bin beides. Also ich bin gerne im Homeoffice und je nachdem, was es für Aufgaben gibt, bin ich auch der Meinung, kann man das sehr, sehr gut im Homeoffice machen. Ich bin gerne im Büro und treffe Menschen. Was ich nicht so gerne mache, ist, dass ich ins Büro komme und dann 5 Meetings nacheinander in Teams habe. Das ist irgendwie nicht so. Das ist dann nicht der Moment, der mich total glücklich macht und beseelt. Aber ich versuche dann immer wieder Menschen zu treffen, Termine eben physisch zu haben. Es gibt natürlich auch das Hybride, ne? Also dass man dann zusammenkommt und auch mit anderen in einem Meeting Meetingraum ist, die dann auch auf dem Bildschirm sind, das gibt es auch. Also ich finde beides gut. Also ich möchte eigentlich nicht in eine Welt kommen, wo man dann sagt, und jetzt alles nur noch Präsenz. Ich finde aber alles nur in virtuell finde ich überhaupt gar nicht gut.
Wir sind schon etwas über der Halbzeit, kommen gleich zu unserer Rubrik Blitzrunde. Vorher müssen wir aber noch mal ein hartes Thema anpacken. Wenn Banken vom Fachkräftemangel reden, ist das dann ein Quantitätsproblem? Es gibt einfach nicht genug Bewerber, es ist nicht mehr genug da, was nachwächst, rein demografisch. Oder ist das ein Qualitätsproblem, weil die Leute einfach die Anforderungen nicht mehr erfüllen, die man eigentlich für den Job hat?
Also bei uns würde ich, ja, auch da kann man auch nicht pauschal sagen, ist das so oder ist das anders. Es gibt auch da, wo man einen ganz, ganz großen Bedarf hat, den man decken möchte, also zum Beispiel IT, wenn ich nicht genügend Kandidaten habe, die dieses Profil mitbringen, dann kann es eben sein, dass vielleicht auch Bewerber mit reinkommen, die vielleicht nicht die notwendige Qualifikation haben. Aber eigentlich kann man das nicht wirklich sagen. Also es sind weniger Bewerbungen da, das ist so. Das ist eben ein demografisches Thema. Aber von der Qualität und der Quantität, das, was zumindest in der Deka ankommt, ist es nicht so, dass wir sagen, oh, das ist jetzt eine deutlich schlechtere Qualität. Das ist nicht der Fall.
Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster?
Fenster.
Wie zahlen Sie denn an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung?
Karte.
Urlaub, Strand oder Berge?
Strand.
Sie sind ja griechischstämmig. Wenn man eine Sache in Griechenland gesehen haben muss, dann ist es was?
Akropolis.
Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger bleiben?
Abends länger bleiben.
Buch oder Netflix?
Weder noch.
Sondern?
Hörbuch.
Das letzte wirklich geniale Hörbuch, was Sie gehört haben und empfehlen können, war?
Das war das von Ken Follett, Never. Und das beschreibt eine Situation, wie wir sie teilweise so erleben, dass auf der Welt unterschiedliche Inzidenz passieren, die dann plötzlich in einen Weltkrieg führen. Und also das war genial, war in dem Sinne, dass es mich total mitgenommen hat und ein bisschen Angst hat mir das gemacht.
In Ihrem Büro herrscht da Ordnung oder Chaos?
Jetzt Ordnung.
Was ist Ihr Rat an Berufseinsteiger, wenn Sie sich auf einen reduzieren müssten?
Bringt euch ein. Das, was ihr macht, macht es gerne. Probiert aus, damit ihr lernt. Weil wenn ich irgendwo einsteige, die Dinge, die ich mache, noch gar nicht verstehe, nicht zu früh aufgeben. Aber dann wirklich versuchen, zu lernen und das wirklich gerne zu machen. Und wenn ich gar keine Leidenschaft für meine Aufgabe und für meinen Job entwickle, dann such dir was anderes.
Gibt es einen Mensch, der Sie in Sachen Beruf sehr stark geprägt hat, den Sie auch gerne mal lobend erwähnen möchten?
Ja, ich glaube, das ist der erste Vorgesetzte, den ich in einer Bank hatte. Der hat mir extrem viel beigebracht. Und,
also namentlich nicht bekannt, sondern einfach erste Karrierestation.
Also den kennt man tatsächlich. Hans Bernhard war zuletzt Vorstand bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Mhm. Ich hatte keine Ahnung eigentlich von gar nichts und bin damals nach 3 Monaten bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich glaube, Sie brauchen mich hier nicht, weil irgendwie gibt es nicht genügend zu tun und ich langweile mich eher und ich hatte vorher einen Job, der eigentlich gar nicht so dolle war, aber ich hatte den ganzen Tag, konnte ich Dinge machen, konnte organisieren, ich fühlte mich gebraucht und dann fing ich dort an und irgendwie fand ich das nicht so produktiv und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Sie können mir gerne kündigen oder ich kündige auch und das war dann so, dass er gesagt hat, nee, bleiben Sie mal. Und dann habe ich unheimlich viel von ihm gelernt. Er hat mir dann einen interessanten Job nach dem anderen gegeben. Hatte so ein bisschen, wahrscheinlich hat er so versucht, nach dem Motto, naja, vielleicht kriege ich die auch klein. Aber es war toll. Ich habe so viel gelernt von ihm. Und das hat mich, glaube ich, geprägt und hat mir dann auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dann gesehen habe, ich kann das. Also
sehr schön, schöne Anekdote. Letzte Frage, Blitzrunde. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es denn aktuell, gutes Personal zu finden, wenn 1 extrem leicht ist und 10, es ist eine Komplettkatastrophe. Niemand da draußen ist aufzutreiben.
7?
Blitzrunde ist damit vorbei. Wir haben jetzt sehr viel über Recruiting gesprochen, aber was sich viele fragen, wie passt das eigentlich zusammen, dass in der Bankenbranche bei vielen großen Banken ein Abbauprogramm das andere jagt, aber dann plötzlich wieder der Punkt kommt, wo es heißt, na, wir stellen ein, wir suchen Tausende von Leuten. Wie passt das zusammen? Kann man da nicht einfach mit den Leuten arbeiten, die man vorher abgebaut hat?
Ja, das ist eine sehr gute, berechtigte Frage, dass dieses ganze Thema Planung, also quasi ein bisschen nach vorne zu schauen, welche Skills werde ich in welcher Anzahl in den nächsten Jahren benötigen, das ist etwas, was eben alle Arbeitgeberinnen oder alle Unternehmen wahrscheinlich viel mehr machen müssen als bisher, damit eben so eine Situation zumindest nicht über einen langen Zeitraum entsteht. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass wir eben großen Fachkräftemangel haben, dass über den Einsatz von KI oder zunehmender Digitalisierung das eine oder andere an Arbeiten wegfällt, aber eben neue Aufgaben und neue Skills erforderlich werden. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Deka immer stärker betrachten und noch stärker machen wollen als bisher, dass wir uns anschauen, die Menschen, die jetzt da sind, wie können wir die immer so weiterentwickeln, dass wenn der Job dort wegfällt, dass sie die Qualifikation oder wie wir sagen, Beschäftigungsfähigkeit auch weiterhin haben, damit sie eben an anderen Stellen eingesetzt werden können. Und auch das Thema unsere Aufgaben, insbesondere auch in der Finanzdienstleistung, in der Industrie, werden über den Einsatz von wahrscheinlich mehr KI, wird das eine oder andere wegfallen, wird das eine oder andere anders werden müssen. Und diese immer ständig zu lernen, das hatten wir gleich zu Beginn, lebenslanges Lernen, das müssen wir ganz stark in unseren Alltag einbauen, damit wir eben dann nicht sagen, okay, irgendwann mit 57, mit 58, mit 63, da habe ich 20 Jahre lang meinen Job gemacht oder 30 Jahre lang meinen Job gemacht und dann will ich gehen, sondern wir müssen auch unser Mindset so verändern, dass wenn ich dann quasi etwas Neues lerne, dass das nicht irgendwie so ist, oh Gott, jetzt muss ich etwas Neues lernen, wie eine Umschulung, ne? Re- und Upskilling hört sich ja schön an. Wenn ich aber sage Umschulung, dann klingt das schon wieder nicht so gut an oder klingt es nicht so gut.
So ein bisschen 80er Jahre klar,
ja, Umschulung. Ja, aber de facto lerne ich eben immer was Neues dazu und bin dann, habe dann eben meine Beschäftigungsfähigkeit sicher.
Ich würde mit Ihnen gerne noch über zwei Themen, die eng mit den Personalthemen verwandt sind, sprechen. Das eine ist das Thema Vereinbarkeit, auch sehr intensiv diskutiert. Und das andere ist das Thema Diversity. Bleiben wir vielleicht zunächst mal beim Thema Diversity. Ist der Fachkräftemangel hier eigentlich eher ein Hemmschuh Ihrer Meinung nach? So nach dem Motto, wir können uns bei der Auswahl nicht noch zusätzliche Fesseln anlegen, dass wir da bestimmte Quoten berücksichtigen? Oder ist er sogar ein Motor, weil Unternehmen sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren wollen und können und auf die Art und Weise sich Zielgruppen als Bewerberinnen und Bewerber erschließen, die vorher nicht drin waren. Ich höre ja beide Argumente. Ne? So nach dem Motto Diversity-Vorstandsebene im Bankenwesen wäre schön, aber wir haben sowieso schon so wenig qualifizierte Bewerber. Ja, das geht leider nicht. Typische Antwort, wenn wir auf die Frauenquoten in Vorständen nachfragen.
Für mich ist Diversity per se sehr, sehr wichtig, also im Sinne von Vielfalt. Wir brauchen Vielfalt, um bessere Entscheidungen tatsächlich zu haben, um auf ein Thema mit unterschiedlichen Perspektiven oder aus unterschiedlichen Perspektiven heraus schauen zu können. Deswegen ist für mich dieses Thema Vielfalt und Diversity extremst wichtig. Und das gilt es entsprechend zu erreichen. Und deswegen ist für mich keine Entschuldigung zu sagen, ja, aber wir müssen jetzt jeden nehmen, weil es ja ansonsten schwierig ist, eine Position zu besetzen. Das ist für mich kein Grund. Und es ist aber auch nicht ein Alibi-Wort, dass man das sagt, ja, Diversity ist jetzt ganz wichtig, das muss ich irgendwie meinen Bewerbenden oder dem Umfeld erzählen, damit wir als attraktive Arbeitgeberin zählen. Das ist es nicht. Das ist mir als Thema einfach viel zu wichtig. Und in der DK wollen wir das, oder tun wir, glaube ich, auch schon. Und es ist eben weitaus mehr als Gender. Dieses Vielfalt auf Themen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zu blicken, unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche, ja, auch unterschiedliches Alter, Altersstruktur, Erfahrungshorizonte. Sie haben ja gesagt, ja, ich bin Griechin, ich bin mit 5,5 nach Deutschland gekommen, und mein Leben ist sicherlich anders als Ihr Leben gewesen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, das eine ist besser oder schlechter, aber wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und wie wir auf Dinge schauen, wie wir Dinge einwerten, ist immer ein Stückchen anders. Und das sind so diese Aspekte, die ich sehr, sehr gerne mit reinbringen möchte. Also sehr, und das Ganze macht es natürlich auch, wenn ich offen bin, wenn ich als Unternehmen andere auch einlade, mitzuwirken und mitzugestalten, hilft das, und dann komme ich auf Ihre Frage zurück, hilft das wahrscheinlich eben auch aus den unterschiedlichen oder für unterschiedliche Märkte auch interessant zu sein.
Sind Sie harter Quotenfan, weil es anders einfach nicht funktioniert, gerade im Bankwesen? Wir müssen uns sagen, wir brauchen ein Drittel Frauen auf Vorstandsebene, anders funktioniert es einfach nicht und gibt es immer 1000 Gründe, warum es nicht funktioniert?
Also ich bin tatsächlich ein Freund von Ambitionsniveaus, also dass man dann sagt, okay, wo will man denn jetzt eigentlich hin?
Den Satz merke ich mir, ich bin ein Freund von Ambitionsniveau, wenn ich zu Hause harte Fragen abgerungen bekomme. Mein Ambitionsniveau ist die Spülmaschine auszuräumen, Entschuldigung. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, es war mein Ambitionsniveau, Entschuldigung, jetzt sind Sie dran.
Es ist, man braucht einfach einen Rahmen tatsächlich. Ne? Also und harte Quoten im Sinne von es müssen, also gerade die Sorte von Vielfalt, die ich beschrieben habe, da ist das Thema Quoten schwierig. Ich kann nicht kommen und sagen, also wir müssen unbedingt so viel Prozent unter 30-Jährige haben, so viel Prozent über 60-Jährige haben oder so viel Prozent mit Migrationshintergrund oder so viel Prozent nicht deutsch Sprechende, das macht ja gar keinen Sinn, solche Quoten vorzugeben. Aber als Orientierung zu haben, dass Vielfalt uns sehr wichtig ist und dass es gut ist, unterschiedliche Perspektiven entsprechend in den Einheiten zu haben. Und dass es aber auch wichtig ist, gerade in Deutschland, wir haben nun mal tatsächlich in Deutschland geprägt aus diesem, wahrscheinlich noch aus der Zeit des Wirtschaftswunders, wo jemand eine Familie, die es sich leisten konnte, da hat die Frau nicht gearbeitet, wo junge Frauen entsprechend so aufgewachsen sind, dass die Mutter immer zu Hause ist. Und das wirkt sich auch heute noch so aus. Also auch heute noch gibt es dieses Bild, wenn eine Frau arbeitet und vielleicht auch noch Familie haben möchte, wird das nicht immer so gerne und so gut gesehen. Und deswegen glaube ich, bei allen anderen wäre ich absolut gegen Quoten. Bei dem Thema zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen hilft es tatsächlich, mit Quoten zu arbeiten. Gerade in Deutschland hilft es tatsächlich sehr, mit Quoten zu arbeiten. Was ich erlebe, ist, dass wir, wenn wir Frauen aus anderen Ländern haben, dass dass dieses, ich habe Familie, ich kümmere mich um Eltern, ich kümmere mich um Kinder, ich finde aber trotzdem wichtig, einen Beruf zu haben und vielleicht zu 100% oder zu 60% oder zu 90% zu arbeiten, das ist dort viel, viel selbstverständlicher als tatsächlich hier in Deutschland.
Wir haben das Thema gerade schon angeschnitten, Vereinbarkeit, wollten wir auch noch drüber sprechen. Ich ahne, dass Sie jetzt sagen, Vereinbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen frage ich etwas spitzer nach. Mein Eindruck ist, dass das Thema Vereinbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark rund um Kinder sich dreht und zentriert ist. Ich glaube, wenn man mal so LinkedIn durchfliegt, dann kommt man zu dem Schluss, wenn sich Leute dazu äußern, dann geht es gefühlt so, ich würde mal tippen, 97-98% um Kinder. Ja, wie kriegt man das hin mit Kindern? Ich habe aber das Gefühl, ein sehr, sehr großes, nicht so präsentes Thema ist die Vereinbarkeit von Menschen, die sich um Verwandte kümmern müssen in dem Zusammenhang. Warum ist das Thema so wenig sichtbar und warum dominiert da das Kinderthema so? Weil es einfach biografisch so eine ganz wichtige Geschichte ist in einer wichtigen Phase des Lebens.
Ich glaube, das startet sehr stark. Also das Thema Vereinbarkeit im Sinne von, ich kümmere mich um meine Eltern, um meine Schwiegereltern oder Verwandtschaft, das ist etwas, was bis vor kurzem gar nicht so stark genannt wurde. Aber jetzt werden wir halt entsprechend alle älter. Wir sprechen ja immer von den Babyboomern, die dann auch die Unternehmen verlassen werden. Und es wird jetzt entsprechend immer präsenter. In der DEKA reden wir schon darüber. Wir haben durchaus auch Mitarbeitende, die Arbeitszeiten reduzieren, eben genau aus dem Grund, nicht weil sie in Elternteilzeit gehen, sondern weil sie eben Pflege für ihre Angehörigen machen. Das ist ein Thema, was wahrscheinlich LinkedIn noch nicht so stark erreicht hat. Ich glaube, das eine oder andere findet man, aber was sicherlich noch deutlich präsenter werden wird.
Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich würde Sie gerne mal zum Thema Generationenwechsel, der jetzt auch schon angeklungen ist, befragen. Unterscheiden sich eigentlich die Arbeitnehmergenerationen tatsächlich so stark in ihren Bedürfnissen? Da arbeitet man doch sehr häufig. Ja, man weiß es nicht. Ist es ein Klischee? Die einen wollen Arbeitszeitverkürzung, Workation, höchstens 3-4 Tage. Sie sprachen eben Sicherheit an. Gibt es da Unterschiede zwischen den Generationen, von denen Sie sagen, es gibt Themen, die begegnen Ihnen schon einfach mit 40, 50 deutlich häufiger als das mit 25- bis 30-jährigen Bewerberinnen und Bewerber ist und umgekehrt?
Ich denke, man muss schauen, in welchem Lebenszyklus befindet sich jemand. Und es ist gar nicht so sehr, also ich finde dieses Generation X, Z, Y, was auch immer, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, je nachdem, was für ein Erfahrungshorizont, aus welchem Umfeld kommt ein Mensch, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Und es kann durchaus vorkommen, dass jemand, der deutlich älter ist, vielleicht auch sagt, ich finde jetzt 4-Tage-Woche fände ich super, ich möchte eigentlich keinen Job 5-Tage-Woche haben. Und es kann ihnen natürlich auch von jüngeren Menschen, das heißt, begegnen. Also das heißt, man muss immer schauen, wo kommt dieser Mensch her? In welcher Lebensphase befindet er oder sie sich? Und dann kann man vielleicht auch verstehen, welche Bedarfe diese Menschen haben. Deswegen ist für uns auch in der Personalarbeit tatsächlich diese Betrachtung, diese Lebensphasenbetrachtung sehr, sehr wichtig. Alles andere finde ich so, ist zu sehr Klischee.
Ich muss eine kleine Anekdote mal erzählen von einem Bekannten, der in einer Privatbank arbeitet. Den traf ich letztens und der war am Boden zerstört. Und ich meinte, was denn los? Und er so, ja, kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben hier eine Ansage bekommen, keine Frühverrentung mehr, keine Abfindung, kein gar nichts mehr. Ja, ich muss jetzt hier noch 15 Jahre bis zur Rente arbeiten. Und das war mir so gar nicht klar. Und ich dachte, bei Banken gibt es doch immer irgendwelche Kürzungsrunden. Ist das große Thema Ihrer Branche? Jetzt wird nicht mehr abgebaut. Jetzt hat man ein Level erreicht, von dem man sagt, von da, mit dem müssen wir arbeiten, von da geht es jetzt nicht mehr runter?
Also größere Abbauprogramme hoffe ich nicht zu sehen. Ne? Das ist ja immer kein gutes Zeichen, wenn man Abbauprogramme machen muss. Also Dem Kollegen, wenn er das als Überraschung gesehen hat.
Hat er seinen Ausstieg mit Mitte 50 fest geplant, ja.
Okay, dann müssen Sie mir sagen, wo der war, in welcher Bank der gewesen ist.
Das verraten wir natürlich nicht. Sind Sie wahnsinnig? Quellenschutz.
Nein, Scherz beiseite. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Arbeitsplätze beziehungsweise wie viele Arbeitsplätze in Zukunft nicht besetzt werden, weil wie viele Menschen werden uns in Rente verlassen und zwar nicht mit 55, sondern vielleicht eben mit 63 oder mit spätestens ja 67, wie viele uns da verlassen, wie viele Menschen quasi dann ins Berufsleben einsteigen, da ist netto eben negativ. Insofern ist nicht damit zu rechnen, dass größere Abbauprogramme erforderlich werden oder notwendig sein werden. Es sei denn, es geht einem Haus ganz, 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 ganz schlecht. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja, ich weiß nicht, in den meisten Häusern, auch in Banken ist es ja so, dass viele vor ihrem 67. Lebensjahr in Rente gehen. Und unser Ziel ist es eher, allen Menschen Möglichkeiten zu geben, dass sie eher lieber gerne etwas länger arbeiten. Vielleicht nicht 100%, vielleicht eben nur an bestimmten Tagen. Aber wir wollen tendenziell eher länger etwas von unseren Mitarbeitenden haben und nicht weniger.
Zum Abschluss noch zwei Fragen. Geben Sie uns mal eine Timeline. Wann scannen KIs, ChatGPT schon Bewerbungen? Schlau, dass Sie Ihnen eine schöne Vorauswahl liefern können, was taugt und was nicht. Wann wird das passieren?
Also ChatGPT hoffentlich nicht. aber so ist, ich meine, Bewerbende nutzen ChatGPT, um Bewerbungen und Motivation Letter und so weiter zu schreiben. Bei uns ist das, denke ich, schon noch wichtig, dass Menschen da drauf schauen. Aber KI in Recruiting-Software, die gibt es heute schon.
Was macht die genau? Wie füttert man die? Was will man von der?
Also wir nutzen sie nicht, aber zumindest noch nicht, aber es gibt durchaus, wo im Grunde genommen geschaut wird, also nichts ganz Großes, aber wo man schaut, wie passt denn das, was ein Bewerbender von sich gibt, was dort geschrieben wird, wie passt das eigentlich zu den Stellenprofilen, die wir haben. Also insofern keine wirkliche echte KI. Ich denke, dass es immer besser werden wird, aber ich persönlich bin echt kein Freund davon, weil wir dann vielleicht dazu kommen, zu uniform zu entscheiden. Also, dass man dann quasi immer wieder die gleichen Typen quasi nutzt. Und da ich ja ein großer Freund von Vielfalt und Diversity bin, würde es bei mir noch eine ganze Weile dauern. Dass man dann sagt, okay, vielleicht eine Vorsortierung, eine Voranalyse, das mag sein, dass das vielleicht gar nicht so lange dauert, aber eine echte Entscheidung.
Haben Sie in Ihrem eigenen Lebenslauf schon mal ein kleines bisschen rumgefummelt und ein Partysemester umgewandelt in einen Studienaufenthalt in Salamanca oder sonst so?
Also das ist es ja, ne? Also ich
dass die KI keine Lücke entdeckt sozusagen.
Ja, nee, also mein Lebenslauf ist dazu zu langweilig tatsächlich. Ich bin seit 25 Jahren in der Deka. Davor war ich 6 Jahre bei meinem vorigen Arbeitgeber und mein Studium habe ich, glaube ich, das eine oder andere Semester mehr gemacht. Aber da kann ich guten Gewissens sagen, habe ich
andere viel Semester arbeiten mehr müssen. Oder weniger gemacht?
Mehr.
Mehr? Okay, mehr. Gut.
Ja, mehr.
Ich finde ja immer, Interessenten sollen einen kleinen Vorsprung haben, wenn sie unseren Podcast hören, vielleicht vor dem einen oder anderen Personalgespräch oder Bewerbung. Drum abschließende Frage, wenn ich Ihnen jetzt hier meinen Lebenslauf hinlegen würde und der wäre auf dem Tisch für irgendeine Bewerbung, wie scannen Sie CVs? Wo gucken Sie zuerst drauf? Wo achten Sie drauf?
Also ich persönlich schaue tatsächlich nach irgendetwas, was anders ist. Ne? Also wenn Sie vorher etwas ganz anderes gemacht haben, finde ich Sie interessant. weil auch wieder das Thema Vielfalt, weil sie dann Dinge mitbringen, die jemand anders, wo jemand anders diese Erfahrung vielleicht nicht hatte. Also ich gucke jetzt nicht nach, spielen sie Fußball und sind sie teamfähig oder sowas, aber irgendetwas Besonderes. Also mir würde so eine Lücke im Lebenslauf, die fände ich zum Beispiel spannend. Da würde ich fragen, was haben sie denn da gemacht? Was haben sie denn da gelernt? Und wenn sie dann so etwas haben, wo sie, keine Ahnung, als Kellner für ein Jahr gearbeitet haben, würde ich sie nicht ausschließen.
Mut zur Wahrheit also.
Ja.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.